Unternehmer-Podcast für Internet Marketing, Folge 58. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Unternehmer-Podcast. Erfolgsrezepte für dein Internet Marketing. Ich bin Jan von Webgefährte. Heute blicken wir auf ein Thema, was viele von uns wahrscheinlich bereits abgeschrieben haben. Es geht um Print. Und wir verbinden es mit etwas, das aktueller momentan nicht sein könnte, nämlich mit künstlicher Intelligenz. Denn die Frage ist nicht nur, brauchen wir als Einzelunternehmer Print überhaupt noch, sondern wie kann ich Print in Kombination mit KI zu einem echten Einzigartigkeitsfaktor im Marketing werden lassen und damit beispielsweise Erinnerungen wecken, Emotionen sichtbar machen, Wiedererkennung schaffen und all das mit überschaubarem Budget. Genau darum geht es heute. Mein heutiger Gast hat ein spannendes Verfahren entwickelt, mit dem alte Bilder digitalisiert, von Kratzer befreit und mit KI so aufgewertet werden, dass aus einer kleinen Vorlage plötzlich ein großes Banner werden kann. Wie Solounternehmer wie wir Print neu für sich entdecken können, warum es eben noch nicht tot ist und wo KI dabei einen entscheidenden Unterschied machen kann, das hören wir jetzt. Also bleibt dran für dieses besondere Erfolgsrezept. Mein heutiger Gast ist Mediengestalterin mit Herzblut und angehende Wirtschaftspsychologin. Mit Löwenherz Mediengestaltung hat sie nicht nur ein eigenes Label aufgebaut, sondern auch ein klares Versprechen geliefert. Design, das berührt und wirkt. Sie verbindet Kreativität mit Struktur, denn seit über 7 Jahren treffen sich bei ihr mit Digital und Print auf ein psychologisches Verständnis für Menschen und Märkte. So entstehen Lösungen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch im Kopf bleiben. Ob Branding, Konzeption oder Text, sie denkt Design immer ganzheitlich. Und sie gibt ihr Wissen übrigens auch weiter an, als Mitglied des Prüfungsausschusses der IHK beispielsweise. Was sie besonders auszeichnet aus meiner Sicht, sie gestaltet nicht nur für Unternehmen, sondern sie schafft mit ihren Projekten auch Räume für Begegnung, für Erinnerung und Identität. Gestartet ist alles mit ihrer Leidenschaft für Gestaltung. Heute verbindet sie Fachwissen mit Empathie und Haltung, um Menschen visuell und emotional abzuholen. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Ira Schwerin.
Danke, Jan.
Sehr, Hallo. Sehr gerne. Und ich freue mich riesig, dass du da bist.
Ich mich auch. Danke für die Einladung.
Sehr gern geschehen. Geben wir doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal die Möglichkeit, dich so ein bisschen persönlich kennenzulernen. Bist du bereit für ein paar persönliche Fragen?
Aber immer.
Bist du ein Kind der 80er oder 90er Jahre? Und was hat dich in diesem Jahrzehnt besonders geprägt?
Ich bin Jahrgang 96 und habe damit eigentlich eher so die 2000er Jahre so ganz bewusst mitgekriegt. Und das Erste, woran ich denke, ist, dass ich die Telefonnummern, die Festnetznummer natürlich von meinen Freundinnen auswendig konnte und dann immer gefragt habe, wer gerade Zeit hat oder dass man noch von Tür zu Tür gegangen ist. Ich denke an Armbänder aus Zuckerperlen und eigenwillige Haarschnitte fallen mir noch ein.
Okay.
Genau.
Macht total Sinn. An die Armbänder kann ich mich auch dran erinnern, obwohl die jetzt bei uns, bei den Jungs nicht so verbreitet waren, aber ich hatte die tatsächlich auch so ein bisschen auf dem Schirm. Ich darf mich auch outen, 96 ist meine Matrikelnummer beim Studium. Also uns trennen dann dort tatsächlich ein paar Jahre. Aber ein schöner gedanklicher Auftakt. Welchen Traumberuf hattest du als Kind und warum diesen?
Ich wollte eigentlich immer Lehrer werden. Und habe dann auch in der Schulzeit 2 Praktika gemacht an verschiedenen Schulen. Und dann für mich gemerkt, das bin ich nicht.
Okay.
Also mir hat das Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten, auch mit Kindern. Und Kinder sind ein super dankbares Publikum. Aber mir war es tatsächlich zu eintönig. Also ich wollte irgendwie mehr, ich wollte mehr Abwechslung, mehr Vielfalt. Und ja, das hat mir tatsächlich nach 2 Wochen Praktikum, die es da ja waren, schon gereicht, um das zu erkennen.
Würdest du heute sagen, dass das war die richtige Wahrnehmung? Oder sagst du, wenn du jetzt auch so ein bisschen selbst einen Einblick in die Schulbildung hast, dadurch, dass du selber den Weg gegangen bist, dass das damals die richtige Einschätzung war? Ich will dich nicht auf einen anderen Pfad bringen, sondern einfach, man hat ja jetzt mit, weiß ich nicht, ein paar Jahren dazwischen vielleicht auch eine andere Reflexion dazu.
Ja, doch, also insgesamt auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, das geht jedem Selbstständigen so, vor allem uns Einzelunternehmern, einmal im Jahr, da fragst du dich, ob es woanders schöner ist. Und das halte ich auch für ganz gesund, dass man dass man seinen Standpunkt immer mal wieder einfach hinterfragt, einfach so für die persönliche Weiterentwicklung. Aber im Nachhinein, ich würde nichts anders machen. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich hier bin. Und habe aber im Umkehrschluss eine Hochachtung vor allen sozialen Berufen. Also was da geleistet wird, das ist wirklich krass und das wird immer heftiger.
Genau, das ist der Punkt. Genau. Ne? Ich glaube, da verschwindet manchmal, da bin ich jetzt sehr selbstkritisches Elternteil, bei dem einen oder anderen zu Hause auch die Wahrnehmung und die Erwartungshaltung, wo fängt Schulbildung an und wo endet Erziehung? Und wenn ich da tatsächlich als Elternteil auch von der Schule erwarte, sie würden mein Kind noch miterziehen, dann ist das, wie ich finde, schon eine sehr ambitionierte Sichtweise, ohne dass ich das irgendwie einschätzen und bewerten möchte. Aber was da tatsächlich geschaffen wird oder gefordert wird und auch erwartet wird, das ist schon knochenhart, würde ich unterschreiben. Ich bekomme das tatsächlich man bekommt das so richtig vor Augen geführt, wenn man sieht, wie Lehrer in Rente gehen. Also ich habe in der Familie bestimmt, da haben wir 3 Lehrer, ja. Und keiner geht aus einem Beruf raus, wo du sagst, wow, ich hatte eine erfüllte Zeit. Ja? Und einer, der tatsächlich nach seinem letzten Schultag die wirklich buchstäblich die Mülltonne aufgemacht hat, seine Schultasche da rein versenkt hat und für sich auch ein Kapitel geschlossen hat. Ja, so rein, das finde ich, das wünsche ich keinem da draußen, aber es geht ja auch nichts über einen erfüllten Beruf, ja, und da auch für sich selber was mitzunehmen und nicht total auszubrennen. Da glaube ich, wow, also auch ich Hut ab von meiner Seite für die Leistung, die dort geboten wird, und vielleicht auch ein bisschen den Appell an die Eltern da draußen, da auch einen realistischen Blick zu haben. Ja, was kann die Schule leisten und wo bin ich auch selber in der Pflicht zu Hause und bestimmte Dinge an Grundlagenarbeit einfach auch zu machen.
Genau das.
Hast du ein Idol in deiner Kindheit? Und wenn ja, was hast du an ihm oder ihr bewundert?
Tatsächlich nicht. Ich habe mir die Frage lange durch den Kopf gehen lassen und hatte immer ein klares Nein.
Okay.
Aber ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Ich hatte einfach keins.
Nein ist auch eine legitime Antwort. Alles gut. Du hast schon gerade kurz deine Selbstständigkeit erwähnt. Wann war denn für dich das erste Mal, als du gemerkt hast, Mensch, ich möchte mich selbstständig machen, und vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, was dich zu dieser Entscheidung gebracht hat. Vielleicht kannst du das mal mit uns teilen.
Ja, gern. Ich habe zu Studienzeiten schon ein Kleinunternehmen gegründet und da war ich im 2. Semester, also wirklich verhältnismäßig früh. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir das Spaß macht, mich auch selbst zu organisieren und in die verschiedenen Richtungen tief reinzublicken. Also ich glaube, ich kann tiefer gucken als jemand, der jetzt einfach die ausführende Kraft ist. Und das hat mir besonders gefallen. Und dadurch, dass sich das so aufgebaut hat, also das wurde irgendwann so ein Multiplikator. Also das fing an und dann ging das immer weiter. Und das Coole ist, dass meine Schule, die Designakademie Rostock, mich da auch super unterstützt hat. Die haben mir dann immer wieder, wenn Anfragen von außen kamen, gleich was zugeschoben. Das ging ratzfatz. Und ja, dann war ich im letzten Semester, habe überlegt, was tust du? Und dann habe ich gesehen, dass sich auch viele meiner Freunde für Mindestlohn haben anstellen lassen. Das wollte ich nicht.
Okay.
Und dann habe ich wirklich ganz trocken gesagt, okay, von mir aus jetzt das erste Jahr Nudeln mit Ketchup, aber das tue ich nicht.
Sehr nett. Okay, ja.
Genau, also ich hatte nur mich zu versorgen und niemand anderes. Ich hatte keine Schulden, ich hatte keine Verpflichtung, kein Kind zu dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, ich traue mich jetzt. Ich war exakt einen Tag 22, als ich gegründet habe.
Wow.
Glückszahl 1818, 1. August 2018. Und tja, dann ging's los. Und zum Glück ohne Kaltstart, aber mit einem Budget im Rücken, was ich mir zu Studienzeiten durch diese Aufträge ersammelt habe. Ich habe mich so vorbereitet, dass ich ein halbes Jahr mit null rausgehen kann. Das war mir damals wichtig. Also ich habe mich finanziell auf eigenes Risiko ein bisschen abgesichert. Genau.
Wow, das ist eine tolle Geschichte. Auch mit im Hinblick dessen, dass da natürlich immer vielleicht auch ein bisschen der Glück des jeweiligen Momentes dazugehört. Ja, also nicht jeder hat die gleiche Ausgangssituation. Das hast du auch schon meines Erachtens auch richtig eingeschätzt. Aber wenn die Ausgangssituation passt, dann trotzdem auch den Mut aufzubringen und zu sagen, ich habe nicht nur den Gedanken, das zu machen, sondern ich habe auch vorgebaut und damit auch das, was eigentlich auch uns als Unternehmer auszeichnen sollte, mögliche Risiken im Griff. Ja, also ich weiß dann auch, so lange trägt mich meine Rücklage oder das, was ich mir erarbeitet habe. Was du mir im Vorgespräch ja auch erzählt hast, ist ja dann nicht so gewesen, dass du mit null Kunden angefangen hast, sondern du hast ja in dem Fall auch schon ein bisschen laufendes Geschäft gehabt, auch wenn das vielleicht noch nicht alle Kosten für dich dann persönlich gedeckt hat. Aber damit, glaube ich, können unsere Zuhörer sich, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen, wie du für dich da einen Weg in die Selbstständigkeit gefunden hast. Ja. Ist ja fast,
genau.
Ist ja fast so ein bisschen wie nebenberuflich selbstständig machen. Ja, also du hast eigentlich studiert, hattest dort deine, weiß nicht, Hauptaufgabe für den Teil deines Lebens und hast parallel schon geschaut, ja gut, dann lege ich mich halt nicht an die schöne Ostsee. Ich schaue, dass ich mir neben dem Studium noch was aufbaue. Und damit hat man natürlich auch eine andere Ausgangssituation nachher beim Einstieg, die aber nichts mit Zufall zu tun hat. Ja, nochmal. Ja, es ist ja dir nicht in den Schoß gefallen, sondern da hast du ja auch irgendwie weitergedacht. Ja, sehr schön. Und dann würde ich auch sagen, verdient. Ja, dann ist die Situation ja auch, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ja,
nee, das stimmt.
Sehr gut. Wir haben ja heute dieses Thema Print uns auf die Fahne geschrieben. Und ich habe im Intro ja schon gesagt, dass da auch so ein bisschen so ein Mythos existiert, dass wir heute im Jahr 2025 vielleicht noch beim Aldi irgendwie eine Zeitung rumliegen sehen. Oder ich weiß nicht, ob ihr die noch bekommt. Wir bekommen auch diese Werbeblätter hier vom Stadtteil, wo gefühlt ein informativer Artikel drin ist, der irgendwie vielleicht sein muss, aber der Rest sind wirklich Werbeanzeigen. Und an sowas denke ich immer, wenn ich irgendwie Print im Alltag mit irgendwas noch verbinden soll. Und mich würde interessieren, was verbindest denn du oder welche Kindheitserinnerungen verbindest du denn mit dem Thema Print? Und hat das dich vielleicht auch geprägt, sowas dann in deiner beruflichen Tätigkeit, ich würde fast sogar sagen, in deiner Berufung auch mit zu berücksichtigen?
Also die erste Erinnerung, die ich zum Thema Print habe, die fängt tatsächlich bei diesen 30-mal gefalteten Postern in der Bravo an.
Ah, sehr schön.
Mit Avril Lavigne und Lady Gaga mit viel zu viel Eyeliner, als es die Polizei erlaubt. Das ist meine erste Print-Erinnerung. Und wir hatten sie ja alle hängen. Ich hatte meine Wand tapeziert, da kam Patafix gerade raus von Umu und dann war vorbei.
Oh,
genau. Ja, also ich denke an dünnes Papier, an was Lappriges, ich will nicht sagen Minderwertiges, das wäre ein bisschen zu weit hergeholt, aber ja, etwas Dünnes, was einfach da ist, was so ein Nebenprodukt, ne, was so mit existiert. Ja. Wiederum denke ich auch dran, dass ich sehr große Familie habe und mit meinen Cousinen in Schulzeiten eine Brieffreundschaft hatte, also weil wir alle deutschlandweit verteilt sind und da gab es ja noch kein WhatsApp. Da haben wir uns Briefe geschrieben. Und das war immer sehr schön, weil wir uns da auch Briefpapier ausgesucht haben. Also du bist ja dann wirklich losgegangen und hast dir Briefpapier gekauft.
Ja. Mhm.
Das können sich viele heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Und das habe ich sehr gern gemocht, ne? Also dieses Anfassen, dieses Haptische, ne? Das hat ja auch jeder bei uns so inne. Mhm. Jeder hat ja sein inneres Kind und das innere Kind fasst unglaublich gerne Oberflächen an. Ne?
Ja.
Das ist auch derselbe Effekt, kennst du sicher im Baumarkt, da gibt es ja manchmal diese Fußabdrücke auf dem Boden und du tappst da drauf lang, weil es sich sonst nicht befriedigend anfühlt.
Ja,
ne?
das ist richtig. Ja, so habe ich das genau noch gar nicht gesehen, aber ja, es stimmt. Ja?
Mhm. Ja, genau das ist es nämlich. Ne? Und daran erinnere ich mich gerne zurück. Ne? Und was ich auch bis heute liebe, ist, in Buchläden zu gehen, um das zu riechen. Ich liebe den Geruch von Buchläden.
Also kann ich total nachvollziehen. Ich habe in unserem Vorgespräch ja auch schon mal den Buchspazierer reingebracht. Also wer den Film nicht kennt, hier mal so ein versteckter Hinweis. Da gibt's auch so ein paar Szenen, ja, von dem Christoph Maria Herbst, der dort auch diesen Buchliebhaber spielt, und da bekommt man das mal so ein bisschen visualisiert auch, ja, wie sie das da in dem Film gemacht haben. Also kann ich total nachvollziehen. Super schön finde ich deine gedankliche Brücke zurück in die Kindheit und Vergangenheit, wo heute tatsächlich, ich muss mich an meine eigene Nase fassen, ja, einfach Audiobücher und solche Dinge viel mehr Überhand gewinnen, ja, und man damit vielleicht auch einfach, wenn man Urlaub hat oder so, vielleicht an so einfachen Dingen auch mal wieder eine Berührung wagt und sagt, ich nehme mir wieder mal ein richtiges Buch in die Hand und das vielleicht auch mal wieder so ein bisschen zu fühlen, ja, was damit auch emotional verbunden ist, denn man kann den Inhalt des Buches sicherlich auch, den reinen sachlichen Inhalt, auch anders vermitteln, aber es bekommt ja dadurch, dass man so ein Buch aufschlägt, mit sich rumträgt und keine Steckdose suchen muss, sondern in dem Fall jederzeit auch dann Zugang hat, auch nochmal eine andere Facette. Ja, und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe für einen Moment überlegt, ob ich die Poster an meiner jugendlichen Kinderzimmerwand auch noch reinwerfen soll, aber das mache ich jetzt besser nicht. Das wird nicht gut, glaube ich. Von daher, nee, machen wir mal mit der nächsten Frage weiter. Viele Einzelunternehmer glauben ja, dass das Thema Print irgendwie ein Relikt aus der Vergangenheit ist. Ja? Und kannst du uns mal so ein bisschen abholen? Ich glaube, so ein bisschen hat es durchgeschimmert, auch schon in deiner letzten Antwort, wo da vielleicht auch ein Denkfehler sein kann. Nicht muss, sondern auch kann. Und warum auch Print gerade in der heutigen KI-Zeit vielleicht auch wieder so eine ein Neuaufleben, ist, glaube ich, der deutsche Begriff dafür, erleben könnte und erleben kann. Vielleicht macht das auch schon, weiß ich noch nicht.
Also ich glaube, Print hat sich gedreht und wir erleben da einfach so eine Bewegung, wie es damals war, als die sozialen Medien aufgetaucht sind. Also Facebook und Insta kam ja plötzlich ne, jetzt ist TikTok noch, also schon länger mit drin. Aber ich glaube, das ist eine ähnliche Bewegung, die wir da gerade beobachten können, dass Print einfach, ja, dass es sich wandelt, ne? Und das ist ja auch normal. Also es ist eigentlich wie bei Menschen, ne? Ein Mensch verändert sich auch immer mal wieder. Und das ist auch ganz gesund. Und jetzt gerade sind wir an dem Punkt, dass Print einfach eine andere Wertigkeit bekommt. Also wenn du so überlegst, wie oft du vielleicht noch mal eine Karte oder einen Brief von Freunden, Familie bekommst. Ne? Also das geht ja eigentlich in der Regel gegen null. Und ich hatte auch vor ein paar Jahren das Experiment, als wir mal zu einer größeren Feier eingeladen haben, da haben wir wirklich Karten gedruckt. Und das ist auch für Jahrgang 96 eigentlich nicht mehr so üblich.
Okay, ja, stimmt.
Und da haben wir im Freundeskreis so eine positive Resonanz bekommen, weil es halt keine Hochzeitskarte, das war einfach eine größere Werkstattparty, die wir hier gemacht haben. Die haben sich so gefreut, weil die gesagt haben, das hat ein ganz anderes Gewicht, eine andere Wertigkeit. Du fühlst dich so richtig besonders.
Ja.
Einfach, weil du eine persönliche Karte bekommen hast. Und auch, und das kann man auch auf Unternehmen übertragen. Also Print ist jetzt eben nicht mehr dieser lapprige Pizza-Flyer von der Dönerbude nebenan. Also, ne? Sorry for that, aber es ist ein Erlebnis geworden. Es ist wirklich ein Erlebnis auf ganzheitlicher Ebene, also optisch, aber auch haptisch. Du hast was in der Hand, was du gerne anschaust, was du auch zwei- oder dreimal anschaust. Und ich rede dabei jetzt nicht nur von Flyern, sondern auch von Broschüren. Also ich hatte mal eine total coole Broschüre mit für Metallbauer. Da durfte ich dann mit einer Heißfolienveredelung arbeiten, dann hat das Metall richtig geglänzt. Also da kann man in gewisser Hinsicht wieder richtig Kind sein, sowohl beim Gestalten als auch beim Anschauen. Das macht halt richtig Spaß. Ne? Und damit glaube ich einfach, dass du ganz gezielt bei deinen Kunden was erreichen kannst und das anders als soziale Medien oder eine Website tun könnte.
Darf ich dich?
Aber umso wichtiger.
Dein Gedanke zu Ende, alles gut?
Umso wichtiger ist auch, dass du dich dann damit ganz genau auseinandersetzt, wie man das anstellt.
Kommen wir gleich dazu. Du hattest in unserem Vorgespräch ein ganz tolles Beispiel von dem Opa mit seinem Enkel unter dem Weihnachtsbaum. Vielleicht holst du uns da nochmal ab. Ich fand das sehr bezeichnend, ja, wo da auch der Unterschied sein kann und wie man vielleicht auch über so ein Medium heute wieder denken kann, ja.
Genau, das zielt ja in die Richtung Bücher. Also ich habe das Glück, dass ich auch wirklich große Bücher machen kann. Also große Bücher im Sinne von 30 mal 40 Zentimeter Maß und dann auch 400 Seiten. Das ist wirklich, also für mich persönlich ein großes Geschenk, weil das ist letzten Endes das, was von uns bleibt. Kinder und Bücher, zitiere ich jetzt einen guten Freund von mir. Fand ich ganz passend. Und es ist eben genau dieses Erlebnis, was du mit Print jetzt verbindest. Und das Beispiel, was du hattest, dass dann Weihnachten eben der Opa mit dem Enkel unterm Tannenbaum sitzt und sich ein Buch anguckt und wirklich ganz bedacht jede Seite für Seite. Und vielleicht kannst du dann noch außenrum was erzählen. Also Print dreht sich in was ganz Individuelles, Warmes, Persönliches. Und ich will jetzt nicht so weit ausholen, dass du damit auch Kindheitserinnerungen schaffst, aber in gewissem Sinne sorgst du für eine Erinnerungskultur. Das auf jeden Fall. Also was auch ein schönes Erlebnis war, ich habe mal ein Buch gemacht über die AWO- und Simson-Renngeschichte. Und bei der Buchpräsentation hat mir der Rennfahrer dazu noch die Hand geschüttelt, der DDR-Meister damals. Und der hat sich bedankt, dass dieses Buch so geworden ist, wie es geworden ist. Und der war damals 90, ist leider ein paar Wochen später verstorben. Also man könnte meinen, er hat auf so einen Moment noch gewartet. Und das ist so einer meiner liebsten Momente in 7 Jahren.
Kriege ich ein bisschen Gänsehaut, ja? Also das ist tatsächlich eine ganz plastische Situation, wo man das mal vielleicht auch vor dem Hintergrund seiner Zielgruppe betrachten kann. Und ich werfe mal noch ein eigenes Beispiel rein. Ich habe für den, oder der Tobias, der ist, schöne Grüße übrigens an der Stelle, der ist Berater für Unternehmensnachfolge. Und was er halt in dem Fall auch hat, ist eine Zielgruppe, die alle jetzt kurz vor dem Ruhestand stehen. Und es war für uns nicht schwierig, das richtige Medium genau für diese Zielgruppe zu finden. Ja, und dann habe ich gesagt, du erreichst die Leute sehr wahrscheinlich über einen konventionellen Weg am besten. Und da auch überleg gerne, ob du dir die Zeit nimmst, ein gutes Briefpapier zu kaufen. Er hat dann noch so eine Prägung drin gehabt und so weiter. Aber ein wertiges Papier, und dann gib dem Ganzen auch mal einen Versuch, das mal handschriftlich zu machen. Und wir haben das Handschriftliche nachher verworfen, weil nichts gegen Tobias, aber er hat eine Handschrift, wo du gesagt hast, da musst du hinterher mehr rätseln, was er da schreibt, als dass das wirklich transportiert würde. Also wir haben das dann schon gedruckt auch. Aber diese Form der, ich versetze mich in die Zielgruppe rein. Und er hat mir dann von einer Resonanz erzählt, die er bekommen hat. Plötzlich klingelte das Telefon und er hat mit einem Menschen gesprochen, den er A nicht kannte, eine ganze Stunde am Telefon verbracht, der ihm seine komplette Geschichte erzählt hat. Ja, und das alles mit diesem Brief gestartet, der dort offensichtlich nicht nur eine Verbindung herstellt, wer ist dieser Tobias, sondern auch ein Signal gibt, so unter dem Motto, ich begegne dir auf einer Ebene, die dir vertraut klingt. Hätte das mit einer E-Mail funktioniert? Weiß ich nicht. Hätte das mit einer LinkedIn-Nachricht, wenn er denn da wäre, funktioniert? Glaube ich auch nicht. Ja, aber das ist so ein Beispiel, was mir einfällt, was jetzt, ich glaube, dem Thema Print auch nochmal eine andere Facette geben kann. Ja.
Psychologisch betrachtet ist es ja auch so, wir hatten jetzt eine Zeit lang so einen gewissen Lerneffekt. Mhm. Wenn du so überlegst, was kriegst du für Post? Du kriegst welche vom Finanzamt, du kriegst welche von Versicherungen, du kriegst was vielleicht von der Berufsgenossenschaft, aber ja, dann ein bisschen Werbung und dann ist ja so langsam auch Schluss. Mhm. Und das sind zu 90% Schreiben, auf die du reagieren musst. Das heißt, du bist es auch gewohnt, auf einen Brief zu reagieren.
Ah, schön.
Mhm. Wenn dann natürlich was anderes dazwischen kommt, dann weißt du oder fühlst du dich auch ganz unbewusst in der Verantwortung, was dazu zu sagen. Und das hast du nicht bei einer E-Mail.
Ja. Also du hast das ist nochmal von einer ganz anderen Facette auch gerade beleuchtet. Du bringst denjenigen auch so ein bisschen, oder du nutzt wie sagt man denn dazu? Eine gelernte Reaktion, ja, die aus einem anderen Kontext dann angewendet wird. Und wir hatten noch so ein bisschen den Blickwinkel, ja, von wem bekommst du heute eigentlich Post? Und da war es, wenn dann irgendwie mal von der eigenen Familie. Und wir haben uns dann so ein bisschen auch daran genähert, wie müsste denn und wie würde man das denn schreiben, ja, was da drauf steht, um da auch so ein bisschen diese Brücke mit hinzubekommen. Aber deine Facette, so Richtung auch der Reaktion, die anders beflügelt ist für einen Brief, verglichen mit einer E-Mail, ist ja ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, oder? Wenn sich jemand da hinsetzt und sagt, der schreibt dir da eine DIN A4-Seite runter und erklärt dir, warum er nicht nur toll findet, was der oder diejenige da für ein Lebenswerk hingestellt hat, sondern er auch gerne, miterleben möchte, dass dieses Lebenswerk jetzt in gute Hände übergeben wird, dann ist das auch Storytelling hin oder her, ja, aber auch eine bewegende Sache, die demjenigen auf der anderen Seite eine große Wertschätzung gegenüber rüberbringt. Und dass das dann funktioniert an der einen oder anderen Stelle, manchmal natürlich auch trotzdem im Chaos des Alltags untergeht, ja, und dann dieser Brief an einer Stelle liegen bleibt, wo er vielleicht auch wieder gefunden wird. Also da nehme ich ihm manchmal auch so ein bisschen gebe ich ihm auch mal ein bisschen den positiven Blick, weil es fällt wieder in die Hände und dann ist vielleicht der zweite Anlauf derjenige, der da auch eine Antwort bekommt. Ja.
Sehr cool. Genau das.
Sehr, sehr cool. Machen wir mal weiter gedanklich. Du hattest, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wir waren bei deinem Buch gelandet und du hattest noch was erwähnt. Jetzt habe ich es vergessen. Schneiden wir nachher raus, aber hilf mir nochmal. Du hast, wo ich gesagt habe, da kommen wir gleich nochmal zu dem Thema Gestaltung. War es Gestaltung oder was hatten wir gerade? Du hast mir so einen Anknüpfungspunkt geliefert, ich weiß es nochmal.
Ja, war das die Haptik, haptische Sachen?
Das könnte in die Richtung.
Das Erlebnis, Inneres Kind, Kind unterm Tannenbaum mit Opa, da waren wir gerade.
Fällt mir wieder ein. Alles gut. Alles gut. Wir haben vielleicht mit dem Opa und seinem Enkel schon das Thema Emotionen, ja, und was kann ich damit besser transportieren, vielleicht als einen digitalen Inhalt. Lass uns mal von dem privaten Beispiel des Opas und dem Enkel so ein bisschen den Bogen spannen zu den Einzelunternehmern. Wir hatten den Tobias gerade schon mit seinem Brief, aber lass uns doch mal gemeinsam den Kopf zusammenstecken. Was fällt uns denn da noch ein, wenn du sagst, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Ernährungsberater, ich habe irgendwie vielleicht Psychologen, ich habe Therapeuten, sei es jetzt irgendwie Bewegungstherapeuten oder was auch immer. Sie haben alle eine Dienstleistung und wollen auf diese Dienstleistung aufmerksam machen. Was fällt denn dir da so auch vielleicht aus deiner Projekterfahrung ein? Wo könnte denn da Print tendenziell eine Rolle spielen?
Ja, also Print spielt an so vielen Ecken eine Rolle. Also ich habe inzwischen einen sehr breit gefächerten Kundenstamm von einer Reha-Klinik über Metallbauer, über Einzelhändler, Modehäuser, also ganz verschiedene Zielgruppen auch, ne? Mhm. Und das muss man super individuell anfassen. Also es muss zum Beispiel auch nicht immer dieser Flyer sein, der jetzt irgendwas, also irgendeine Aufgabe hat, bevor man sich kennt. Das sind auch ganz oft so eine Botschaften, wenn du vielleicht auch schon Kunde bist.
Mhm.
Ich denke jetzt zum Beispiel dran, dass ich im Hotel bin und auf dem Bett liegt einfach eine richtig schöne Karte, wo nur drauf steht, schön, dass du da bist.
Okay.
Den Text darf man vor allem auch nicht unterschätzen. Also Text und Print ist eine untrennbare Einheit. Und ich bin zum Beispiel der Typ Mensch, der jedes Jahr eine Weihnachtskarte verschickt.
Mhm.
Im letzten Jahr habe ich es leider kindbedingt nicht geschafft, aber die Jahre zuvor kam ganz oft die Rückmeldung, dass das die einzige von tausend und einer Weihnachtskarte ist, die ja in der Vorweihnachtszeit im Umlauf ist, die es ins nächste Jahr geschafft hat.
Ja.
Und genau da hole ich die Leute eben ab. Also ich muss zielgerichtet Probleme ansprechen. Ich muss richtig große Probleme ansprechen, die ich zeitlich aber auch lösen kann.
Mhm. Mhm.
Und wenn ich das präsent, markant und auch ein bisschen provokant auf einem Flyer, auf einer Broschüre vermitteln kann, dann habe ich eigentlich schon alles gewonnen.
Mhm. Mhm.
Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade einen kleinen Flyer für einen Kunden, der macht Pulverbeschichtungen, Sandstrahl,
mhm.
und der hat sich an Outdoorhäuser gerichtet.
Mhm.
Und der musste die natürlich erreichen. Da musst du dann erstmal schauen, womit beschäftigen sich die Leute? Was ist eigentlich der Kern, das Problem des Adressaten? Und dann guckst du, wie du da weitergehst.
Verstehe.
Genau.
Ich muss gerade an die Simone denken, die beispielsweise auch wie andere Ernährungsberater auch dann irgendwie die so einen Kooperationspartner als Multiplikator nutzen, ja, und dann sagen, okay, ich kann mich jetzt nicht bei dem Allgemeinmediziner den ganzen Tag ins Wartezimmer setzen und da jeden Patienten ansprechen, sondern ich habe dann einen Flyer gedruckt, den ich dort auslege, den ich vielleicht auch inhaltlich mit dem Mediziner abstimme, und dann kann ich halt mein Thema rund um Unverträglichkeiten oder tatsächlich irgendwie Gewichtsverlust, gesunde Ernährung, wie auch immer, da gut transportieren. Das höre ich schon ab und zu mal, dass sowas tatsächlich auch heute noch gemacht wird. Ich glaube, das, was da marketingtechnisch dahinter steht, ist halt, sich nicht nur auf einen Kanal zu konzentrieren und sagen, hier, ich schalte jetzt irgendwie nur Werbung irgendwo in Social Media oder in Suchmaschinen in dem Fall, sondern ich suche auch den Anker in der Realwelt. Und dafür hat, glaube ich, Print ist ein sehr gutes Medium, ja, weil man könnte da auch wahrscheinlich ein Tablet hinhängen, wo dann die Werbung der Mediziner oder des Ernährungsberaters da durch das Wartezimmer flimmert. Aber Letztendlich ist es ja schon auch ein Medium, was man dann auch mitnehmen kann, ja, und es hat wieder den Erinnerungseffekt, wenn es dann zu Hause liegt und man sagt, ach ja, jetzt war ich letzte Woche beim Arzt, habe mich immer noch nicht gekümmert und jetzt muss ich doch da mal nachfragen, ja, also gibt es da noch so ein paar Attribute, die man jetzt vielleicht digital versus Print eher dem Printmedium zudenkt, an die man auch als Einzelunternehmer durchaus mal denken dürfte noch, ja, was fällt dir denn da noch dazu ein?
Also ich habe ein Beispiel, das ist gerade in Druck gegangen vor ein paar Tagen. Eine Kundin von mir hat ein großes Modehaus und hat die Kinderabteilung neu bestückt. Und da haben wir einen Flyer gemacht, der hängt jetzt bei Hebammen. Gut, die Hebammen sind mobil, die nehmen den immer mit und verteilen den mal. Und auch bei Kinderärzten. Und das ist ein 10% Gutschein und da steht einfach drauf: für dich, Mama, weil du einen guten Job machst.
Sehr schön.
Und das ist super sympathisch. Und das kriegst du, also selbst wenn wir das bei Instagram gepostet hätten und gesagt hätten, Mensch, kommt doch mit eurem Kind vorbei und 10% für euch, das hätte eine ganz andere Sympathie. Erstmal geht das von Hand zu Hand und das sage ich immer wieder, gegen Mundpropaganda kommt nichts an.
Richtig.
Nichts. Ja, ja. Das ist einfach so. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht groß drehen. Und wenn ich jetzt persönlich bei jemanden frage, so vorhin hatte ich ja gerade, habe ich dir schon erzählt, eine Situation, dass ich sage, Mensch, ich bin hier aufgeschmissen, ich brauche Hilfe. Ja. Wen empfiehlst du mir? Ich rufe da an, egal was sie dann gesagt hätte. Ich hätte da angerufen und das habe ich ja auch getan.
Ja.
Bin froh, hatte eine Lösung und das erreichst du mit Print. Wenn du eine Visitenkarte weitergibst, wenn du irgendwas anderes, Kleines in der Hand hast und wenn es ein Kugelschreiber ist, wo einfach aber gerade die Website nochmal draufsteht oder ein Name, was auch immer, Das erreichst du damit. Und ich sage zu allen Gründern, die ich betreue, immer, seid eine Posaune, raus. Raus mit euch, Mund auf und nutzt alle Kanäle, die ihr habt, die euch widerspiegeln und euch zur Verfügung stehen. Und ja, da ist Print auf jeden Fall mit dabei. Absolut.
Sehr, sehr schön. Ich würde vielleicht auch noch eine andere Analogie reinwerfen. Also ich würde fast auch das, was man heute, unsere Tochter ist jetzt 15, ja, wenn ich der erzähle, ruf den bitte an, wie, ich soll anrufen, ja, also was sich da draußen auch verändert, im Sinne von einfach den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und jemanden persönlich anzusprechen, wird so in den Hintergrund gedrängt, ja, und vielleicht hat das so ein bisschen auch nicht nur die Gen Z-Facette, sondern vielleicht auch das Thema Homeoffice, ja, wo man irgendwie dann auch so ein bisschen mehr isoliert wird, als einem das vielleicht sogar persönlich lieb ist. Aber ich würde hier auch dem Printmedium etwas Ähnliches zudenken. Also wenn man jemanden plötzlich anruft und es geht da jemand ans Telefon und es sagt, hey, schön, dass wir uns mal wieder hören, ich habe hier ein Problem, kannst du mir dabei helfen? Ist das meines Erachtens heutzutage schon fast ungewohnt und genauso wie man einen Brief bekommt, ja, oder eine Karte oder was auch immer, hat das im Marketing-Kontext tatsächlich eine besondere Note. Und diese besondere Note für sich dann auch selber übersetzen zu können und zu sagen, jawohl, wenn dann auch noch die Botschaft stimmt und der Adressatenkreis nicht darüber nachdenkt, so unter dem Motto, da will mir wieder jemand was verkaufen, sondern es ist an der emotionalen Schiene ansetzt und sagt, man kommt mit über Dankbarkeit oder über Wertschätzung, dann ist es tatsächlich etwas, was nicht groß, was nicht umfangreich und in dem Fall vielleicht auch nicht unbedingt teuer sein muss. Und da vielleicht auch nochmal, um unseren Mythos heute noch so ein bisschen zu stressen und zu adressieren, vielleicht kannst du uns da, weiß nicht, ob wir über Geld sprechen müssen unbedingt, aber mal eine Größenordnung auch mitgeben, was dann einfach auch so ein Flyer jetzt für das Modehaus oder aus anderen Beispielen auch mal so ein bisschen ein Gefühl vermitteln, dass das irgendwie in einer Größenordnung auch sein kann mit einem Nutzen, wo es absolut wirtschaftlich ist, auch für ein Einzelunternehmen.
Ja, absolut. Also es gibt ja super viele Dimensionen, wie man einen Flyer, eine Broschüre ausschmücken kann. Also da geht von 0 auf 100 alles. Das, wenn ich jetzt von diesem, ich sag mal, Standard kleinen, zweiseitig bedruckten Flyer ausgehe, ist, also sage ich auch ganz offen, so der teuerste Posten bin ich als Grafiker. So, ne, einfach weil ich da Hirnschmalz reinstecke und da in der Regel ein paar Stunden mit beschäftigt bin und auch mit dem Kunden natürlich dann genau schaue, wie optimieren wir was, Korrekturstufen und bis dann alles wirklich sitzt, ist ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Also dann haben wir nachher den Druck, der geht ab 100 Stück los. Also man kann auch wirklich in Kleinauflagen drucken, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, weil der Stückpreis dann so, nicht unbedingt so wirtschaftlich ist. Aber ich sag mal, mit einem Druck von einer Auflage von 500 Stück von mir aus, der Grafik und allem, da bin ich nachher bei 400 Euro netto im Schnitt. Ne, um einfach mal so eine Richtung zu haben. Und das sind ja dann unterm Euro pro. Also das ist alles super umsetzbar. Und das Günstige ist halt auch, dass du dann halt auch einen Nachdruck hast. Das heißt, mein Posten fällt ja einmalig an. Da investiere ich dann einmal, nehme das in die Werbungskosten. Und wenn dann Nachdruck kommt, dann zahle ich ja nur die Druckkosten.
Absolut.
Und dann hast du ja über eine langfristige Wirkung wieder nochmal einen ganz anderen Effekt.
Absolut. Ja, und jetzt vergleich mir das einfach mal mit einem monatlichen Werbebudget, was man bei Google einwirft für Anzeigenwerbung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wir bei einer Größenordnung von wenigstens 300, 350 Euro nur das Werbebudget. Ja, da hast du noch keinen Google Ads Experten bezahlt, der dir diese Anzeigen dort einbaut. Und selbst wenn das der Einzelunternehmer selbst macht, ich möchte ja gar keine Lanze für das eine oder für das andere brechen, sondern es geht um Vergleichbarkeit. Ja, und es geht darum, dass da eine Größenordnung jetzt auch fairerweise von dir in den Raum gestellt ist, wo man sagt, okay, das kann ich mal gedanklich ins Verhältnis setzen mit Dingen, die ich sonst so ausgebe. Und natürlich sind bei den selbst wenn es nachher 500 Euro sind für so einen Flyer, da hängt natürlich noch ein bisschen nachher auch eigene Arbeitszeit dahinter, dass ich sage, ich muss das natürlich dann noch an den Mann bringen. Ja, also nur weil ich das jetzt im Paket vor mir liegen habe, ist ja der Marketing-Effekt noch nicht da. Aber selbst das, ja, das kann ich dann auch wieder selber steuern. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mir gezielt, sei es irgendwie ein Fitnessstudio oder sei es irgendwer, der in der Wertschöpfungskette dort mit unterwegs ist, denjenigen anzusprechen und die tatsächlich dann auszulegen. Wie gesagt, finde ich ganz toll beschrieben und auch absolut greifbar, auch von der Größenordnung her. Ja.
Ich habe auch zum Beispiel einen Kunden im Vogtland, das ist ein kleines Orchester, die schicken mir eine fertige Druckdatei. Also die haben ihre Eintrittskarten selbst gestaltet und möchten aber einfach den Druck in guten Händen wissen. Und ich habe die durch einen Schulfreund akquiriert. Die sind glücklich, die sind seit Jahren dabei und gestalten das selbst, zahlen dann nur den Druck. Also das ist dann natürlich die, ich sag mal, preislich günstigste Variante, auch wenn du den Aufwand davor und danach hast. Aber auch das ist eben möglich. Und eine Eintrittskarte hat ja vor allem auch den Kontext, dass du die zu Hause als Besucher auch nochmal hinhängen kannst.
Ja, schön.
Das machen ja auch einige.
Absolut.
Ne? Die, die gute alte Pinnwand oder der Kühlschrank, was auch immer. Also
absolut.
Genau.
Ja. Unsere Tochter wollte sogar in dem Alter wieder so ein Ding haben. Ja, also die, weiß nicht, das ist dann eine, es ist eher wie so ein Gitter geworden mit so kleinen Klammern. Und dann hängt sie sich da das hin, wo sie einfach eine positive Erinnerung mit hat. Und genau dorthin zu kommen mit meinem Werbemedium, ja, dass ich jemanden dort meine Botschaft wieder vor Augen führe, die dann entweder neben dem Spiegel oder im Zimmer oder neben dem Schreibtisch liegt. Das ist ja so ein bisschen auch das Ziel, was wir verfolgen. Sehr, sehr cool. Wenn ich jetzt aus der Sicht des Solo-Unternehmers sage, okay, da waren heute ein paar positive Facetten dabei. Und ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. Was wäre denn aus deiner Sicht so der erste Schritt, den man da als Einzelunternehmer vielleicht auch gedanklich mal gehen sollte, um diesen Impuls heute, den wir hier geben wollen, auch in eine Tat umzusetzen?
Ja, also der erste Schritt wäre im Prinzip, sich selbst kurz zu fragen, warum triggert mich das gerade? Mhm. Was möchte ich eigentlich erreichen? Mhm. Also ich habe ja ein Ziel damit. Mhm. Und da gibt es dann die Variante, dass man das dann entweder mit dem Fachmenschen bespricht, dass man da gemeinsam in die Ideenfindung geht oder sich eben allein auch Gedanken macht, was wünsche ich mir? Wünsche ich mir mehr Kunden oder wünsche ich mir eine andere, intensivere Kundenbindung zu Bestandskunden? Mhm. Also was habe ich als konkretes Ziel hinter diesem Medium? Und ich habe das ganz oft, dass ich Kunden ihre Produkte ausrede. Das hört sich total putzig an, aber das ist wirklich öfter der Fall, dass ich dann sage, mach mal nicht A, mach lieber B. Mhm. Und das hat sich in vielen Fällen wirklich bewährt. Also am Ende, wenn der Kunde sagt, ich möchte aber mein Produkt A haben, dann kriegt der Produkt A, keine Frage. Also da setze ich dann auch um. Aber ich finde, ich bin da auch in einer Beratungspflicht und muss zumindest die Hinweise geben und sagen, pass auf, dies und jenes sind deine Nachteile, überleg's dir. Und genau, dann geht man im Prinzip da den Schritt weiter, ne? Dass man dann sagt, ich entscheide mich für. Ja. Und dann schaut man eben, wie man diese Menschen erreicht, wie die Probleme sind, was beschäftigt diese Leute auch, ne? Also da ist so viel Psychologie hinter, deswegen habe ich mich ja damals auch für dieses Studium entschieden. Mhm. Und es ist schon faszinierend, also wie man das steuern kann. Im positiven Sinn natürlich.
Ja, klar. Also ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir beide so gut miteinander können. Ich habe eine absolute Wertschätzung für deine Sichtweise auch, was nicht nur Kundenbeziehungen betrifft, sondern auch so Kundenlieferantenbeziehungen betrifft. Ja. Und ich finde, wenn man da so ein bisschen auch ja schon ein bisschen länger im Business ist und manchmal, weiß ich nicht, bei Startup-Situationen ist es einfach so, dass man am Anfang einfach mal die Aufträge, die man hat, die soll man auch machen und da nicht unbedingt wählerisch sein kann, ja, und damit einfach auch für sich selber eine Lernkurve. Taugt mir das mit dem Kunden, kann ich da wirklich meine Stärken ausspielen? Aber wenn man dann schon ein bisschen länger unterwegs ist, dann auch für sich tatsächlich kritisch zu sagen, passt das auf der menschlichen Ebene zwischen uns beiden? Werden wir da ein gutes Produkt abliefern? Und passt deine Idee, mit mir was zu machen, eigentlich zu deiner Zielgruppe? Und wenn das nicht harmoniert, dann auch offen zu sagen, du, wir können das hier durchprügeln, aber es wird nicht den Erfolg haben, den du dir erhoffst. Und ich sag dir auch, warum. Solche Ergebnisse aus einem Telefonat oder aus einem persönlichen Gespräch rauszunehmen, ist am Folgetag viel erfüllender, als dann zu sagen, okay, jetzt habe ich mich hinquatschen lassen in diesen Auftrag und jetzt muss ich das irgendwie liefern. Ja, also das muss ich ehrlich sagen, würde ich auch vollkommen bestätigen von meiner Seite. Und die schönsten Rezensionen, die man bekommen kann, wie ich finde, sind natürlich die von zufriedenen Kunden. Aber gleich dahinter, mindestens genauso wertvoll, sind die, die schreiben, ich hatte ein tolles Beratungsgespräch, ich weiß genau, was ich jetzt brauche, auch wenn wir nicht zusammengekommen sind, das hat mir richtig geholfen. Ja, das finde ich genauso wertvoll. Und wenn das ein Kunde da draußen liest, dann hat das auch eine Wirkung, ja, auf diejenigen, die dann das Interesse haben, sich irgendwo unterstützen zu lassen.
Genau. Es ist ja auch so ein Punkt, und da finde ich, hat Corona auch extrem reingespielt. Mhm. Die Leute möchten es persönlicher haben. Mhm. Persönlicher, vertraut, vertrauensvoll. Und also ich würde wirklich sagen, dass ich das große Geschenk habe, dass ich, so wie du beschrieben hast, Kunden auch ablehnen kann, wenn ich sage, Mensch, das, glaube ich, passt einfach nicht. Mhm. Oder auch, dass ich Kunden habe, die von Anfang an seit Tag 1 dabei sind. Ja. Und das ist eine Position, für die ich auch lange gearbeitet habe, auf die ich sehr stolz bin. Und da macht es dann auch richtig Spaß. Also da wissen schon alle, wo du im Urlaub hinfährst, die wünschen dir einen schönen Tag und haben vielleicht noch einen Reisetipp. Also so dieses Miteinander und dieses Harmonieren, das ist so viel wert. Und seit Corona hat sich das auch noch gewandelt, dass man einen innigeren Bezug zueinander hat. Also die Leute wollen nicht mehr dieses auf Masse, dieses Zurückhaltende und Distanzierte, das ist ein gutes Wort, dieses Distanzierte, das wollen die Leute nicht mehr. Ne? Also ich will jemanden wissen, der das für mich macht, wo ich mich drauf verlassen kann und dann habe ich meine Ruhe. Weil was kein Unternehmer hat, ist Zeit.
Ja.
Keiner.
Ja, ja.
Das ist einfach so. Und das ist ein Punkt, den man positiv gemeint gut nutzen kann. Und wenn man darauf aufspringt, genau. Ich hatte jetzt auch ein Gespräch mit einem ehemaligen Kunden, der dann damals kam und da würde ich jetzt wahrscheinlich die nächste Büchse der Pandora öffnen, der dann sagte, Ira, jetzt kommt die KI. Brauchst einen neuen Job?
Ja.
Ja, und das ist nicht so. Aber das ist jetzt wirklich dann die große Büchse.
Absolut, ja. Aber du, ich drehe das mal 180 Grad ins Positive und sag, lass uns doch mal noch so ein bisschen an deinem Idee teilhaben, an deinem Vorgehen, was du entwickelt hast, um auch so irgendwie alte Emotionen aus Bildern auch wieder hervortreten zu lassen. Ja, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen und damit, glaube ich, auch unser Thema heute schön rund machen.
Eigentlich hat das angefangen, als ich mit dem Verlag 79 Oktan die Zusammenarbeit begonnen habe. Kurzer Exkurs, der Verlag, der beschäftigt sich ausschließlich mit Ost-Oldtimern. Also allem, was in der DDR mindestens zwei Räder hatte. Das kommt bei denen auf den Tisch und das macht mir als Wartburgfahrer natürlich auch sehr viel Spaß. Und da arbeiten wir mit Archiven zusammen, mit Museen, auch mit privaten Leihgebern. Das ist total unterschiedlich und so verschieden sind eben auch die Bilder und in der entsprechenden Qualität kommen die an. Also manchmal habe ich gestochen scharfe Bilder, die sind richtig gut und da frage ich mich, wie das funktioniert hat. Aber dann habe ich wieder solche, ich nenne sie ja immer Briefmarken, solche kleinen Bilder, die manchmal aber so einen immensen Wert haben, weil sie was darstellen, was vielleicht nur einmal festgehalten wurde. Also es war ja damals auch deutlich aufwendiger, was zu fotografieren. Also jetzt nehme ich mein iPhone, habe ein Bild und alles ist fertig. Also das merke ich jetzt bei meinem Kind. Mein Kind ist ein Jahr, ich habe zwei Fotoalben.
Ja,
hör auf.
Ja.
Ne? Das ist so ein klassisches Beispiel dafür und es wäre so schade, wenn diese Bilder trotz ihres Zustandes verloren gehen. Und damit habe ich dann angefangen, mir einfach ein Verfahren zu entwickeln und habe mich da auch mit Fotografen ausgetauscht. Also das war super vielseitig und das entwickelt sich eigentlich permanent weiter. Also jetzt über die Jahre, ich mache das jetzt seit 3 Jahren intensiv und wir haben es geschafft, dass wir Bilder wirklich groß bekommen. Also nicht nur sinnbildlich, dass die Leute wieder Zähne im Gesicht haben, Pupillen in den Augen und eine anständige Frisur, sondern wirklich, es sind wirklich verwendbare Bilder, die ich ohne Probleme auf Plakatgröße ziehen kann. Und das ist so unglaublich viel wert. Also ich hatte das weitgereiste Bild, was ich bearbeitet habe, das ging bis nach China. Das war für ein Großelternpaar aus dem Freundeskreis, die hatten ein Hochzeitsfoto und nur dieses eine, das war ganz klein, das war komplett geknickt und dann natürlich über so, also faltig, auch mitten im Gesicht, dann kam dieser Knick total über die Augen rüber und dann war goldene Hochzeit und was machen die? Und dann haben die mich gefragt, dann habe ich das aufbereitet und in China war dann, ordentlich was los, die haben sich riesig gefreut. Das ist zum Beispiel aus dem privaten Raum, aber das beschreibt es eigentlich ziemlich gut, was man damit erreichen kann. Also auch mit der Arbeit mit Archiven. Da werden dann Sachen aufbereitet, wo die sagen, das hätten sie im Leben nicht so groß drucken können. Und das wäre wieder dieser Punkt, dass ich sage, die KI macht mich nicht tot, wenn ich sie nicht mitnehme. Also wenn eine Änderung kommt, ist es meine Aufgabe, mir das Ganze zu eigen zu machen und damit zu arbeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Challenge, die jeder Unternehmer so mit sich trägt, dass man am Puls der Zeit bleibt. Und das ist so eine ausgelutschte Floskel, finde ich. Aber inhaltlich hat die trotzdem noch ihr Gewicht. Und das darf man eben nicht vergessen.
Absolut. Und danke für das tolle Beispiel, auch mit dem Ehepaar. Ich glaube, da darf sich jetzt jeder als Einzelunternehmer, der zuhört, einfach mal vorstellen, was passiert, wenn ich einen Kunden, mit dem ich schon lange zusammenarbeiten möchte, ja, wenn ich da den Weiten des Internets irgendwo ein altes, verstaubtes Bild finde, und ich sowas vielleicht als Aufhänger nehme für eine Ansprache und sage, schau mal, was da technologisch heutzutage möglich ist, und ich einen guten, auch inhaltlichen Bogen zu meiner Dienstleistung spannen kann, ja, dass ich da sofort ein offenes Ohr habe, ja, in welcher Art und Weise auch immer, das glaube ich ungesehen. Ja, also wenn jemand wirklich auf so eine tiefe emotionale Ebene dort einsteigt mit seinem Kunden und sagt, was könnte den glücklich machen, ja, und dann so ein Verfahren dann auch zu nutzen, um einen ersten Eindruck zu bekommen bei dem Kunden, was mit einer textuellen E-Mail sehr wahrscheinlich viel, viel schwerer wäre, das zu erreichen. Ja?
Cooles
Beispiel.
Okay. Ja, ich merke das jetzt auch gerade wieder. Ich mache gerade eine Gestaltung für ein Museum, was jetzt eröffnet. Und da entstehen dann nochmal Begleitbilder sozusagen. Also für die Exponate nochmal so ein Exkurs, was welchen Ursprung hat. Und da werden dann zusätzlich zu den Exponaten auch nochmal Bilder gezeigt. Und da haben wir Kupferstiche, da haben wir Holzschnitte, verschiedene Techniken, die sonst wirklich so klein gelassen haben. Mhm. Und umso schöner ist es dann, wenn ich dann nachher, wenn das Museum auf hat, auch sehe, dass die Leute da durchgehen und sich das auch anschauen können. Also, dass man sowas auch einfach teilen kann, dass das nicht verloren geht, dass man was aufrechterhält. Das ist so viel wert. Und ich arbeite ja eigentlich auch nur B2B und habe mir dennoch überlegt, weil ich mit Tim, Grüße an dich Tim, gerade meine Webseite aufarbeite. Ich habe mir überlegt, dass ich für meinen Ort, für Bad, ein kleines Freebie rausgeben möchte, wenn es Trauerfälle gibt und Fotos vorhanden sind, die wirklich nur noch in schlechter Qualität vorhanden sind, dann würde ich das kostenlos einmalig aufbereiten.
Geil.
Wenn das für die Familie wirklich dieses eine Bild ist. Genau.
Das ist eine tolle Sache. Mal die andere Facette zur goldenen Hochzeit, ja. Also wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Kann ich dich denn dazu gewinnen, für die Folgenseite mal ein Beispiel zur Verfügung zu stellen? Dass jeder das auch so ein bisschen, wir können ja jetzt nicht in die Post nach China greifen und uns das alle irgendwie angucken, was dort angekommen ist. Aber vielleicht hast du ja ein Beispiel so vorher, nachher, dass man das sich ein bisschen vorstellen kann. Dann würde ich das gerne auf die Folgenseite mitnehmen.
Genau. Ich habe ein Beispiel. Das habe ich für ein lokales Buch gemacht. Und Leihgeber des Bildes ist passenderweise eine Freundin von mir. Da hatten die Urgroßeltern nämlich mal hier bei uns im Ort eine Eisdiele. Und da ist ein super süßes Bild von zwei Damen, die vor der Eisdiele stehen, noch mit Röckchen und dieser typischen Frisur aus den 70ern. Das darf ich tatsächlich ausnahmsweise zeigen. Sonst ist es nämlich super schwierig, weil die Bilder aus Archiven eingekauft sind, da gibt es dann Lizenzen für und dann sind die zum Beispiel nur für dieses Buch oder nur für diese Ausstellung für ein Medium zugelassen. Ne? Deswegen darf ich da, obwohl ich da angefasst habe, ne? Genau. Aber dieses eine Beispiel.
Weißt du, was ich jetzt mache? Das haben wir nicht geplant. Das haben wir nicht geplant. Aber guck mal hier. Das ist zum Beispiel so ein Bild, das hat mir mein Vater mitgegeben. Ja. Also es ist so eins, wo ich sage, das ist eine so ein Beispiel, ein bisschen neuer ist das hier, wenn er da war er noch berufstätig, ja, hat er noch sein Skoda, dann hat er den Anhänger noch genauso angepinselt wie das Auto und war total stolz, dass er da sein offenes Gefährt hatte. Also solche Beispiele, glaube ich, gerade wenn sie hier wie das hier noch so schönen Rahmen haben, ja, von einer Person, die es schon nicht mehr gibt und gerade in der Vergangenheit Leute, wie soll ich sagen, man auch keinen Zugang zu weiterem Bildmaterial hat, dann hat das ja auch was von, wie sagt man so schön, von Limitationen, die du nicht auflösen kannst und da dann in diese Kerbe auch marketingtechnisch mit Emotionen zu schlagen. Ich glaube, das haben wir super transportiert heute. Vielen, vielen Dank für den Blick in deine Welt. Ja.
Danke dir für den Raum.
Ja, sehr, sehr gern geschehen. Wenn sich jetzt jemand für dein Thema interessiert und sagt, hey, ich möchte mich dazu mal austauschen, wie möchtest du da am ehesten angesprochen werden? Was ist dein präferierter Kanal?
Ja, am einfachsten ist es, mich anzurufen. Mhm. Das ist der kürzeste Weg oder mir auch eine WhatsApp zu schreiben. Also auch das schließe ich nicht aus. Mhm. Und ja, genau. Meine Website ist aktuell noch in der Mache, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Sie ist bald online und auch der richtige Knaller. Dafür sorgt Tim gerade. Mhm. Also ja, gerne einfach den kürzesten Weg des Kunden nutzen. Da bin ich immer ganz flexibel.
Sehr schön. Dann würde ich, weil du hast ja so eine, ich bin gerade in Überarbeitungsseite für deine Webseite. Da würde ich einfach die Telefonnummer mal rausklauen und schreib die mit auf die Folgenseite. Und dann können dich alle Interessierten barrierefrei sozusagen erreichen. Ja?
Richtig.
Sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich mich heute in vollster Anerkennung im Namen der Hörerinnen und Hörer bei dir für das Inspirierende. Ja, und über die Einzigartigkeit kommen, die mit Print einhergeht, selbst im KI-Zeitalter, ganz herzlich für den tollen Austausch bedanken und den Einblick, die Kunst, die damit vielleicht auch so ein bisschen verbunden ist, Motive einen neuen Glanz zu verleihen. Ich wünsche dir weiterhin nur die Projekte, die du möchtest, nur Kunden, mit denen du arbeiten möchtest und vor allem auch weiterhin ein gutes Händchen, die Ideen zu Papier zu bringen, die dann am Ende nicht nur gedruckt sind, sondern auch im Kopf und in den Herzen deiner Kunden bleiben. Weiterhin viel Erfolg.
Vielen lieben Dank.
Heute haben wir gesehen, Print ist keineswegs tot. Er hat sich nur gedreht zwischen KI-gestützter Bildbearbeitung und emotionalem Storytelling entsteht etwas, das digital allein nicht leisten kann, nämlich Einzigartigkeit zum Anfassen. Besonders wertvoll für mich persönlich war der Blick auf Erinnerungen, die durch Print wieder wachgerufen werden. Von Postern an der Kinderzimmerwand bis hin zur Hochglanzbroschüre, die man nicht nur liest, sondern auch gern aufbewahrt. Wir haben gelernt, dass man nicht nur liest. Wir haben gelernt, dass gedruckte Botschaften nicht mit labbrigen Pizza-Flyern verwechselt werden dürfen, sondern dann wirken, wenn sie gezielt gestaltet, emotional verankert und mit persönlicher Haltung verbunden sind. Als Flyer, Karte oder großformatiges Buch. Wer Print klug mit KI verbindet, schafft mehr als Reichweite. Er baut Nähe, Verbindlichkeit und Vertrauen auf. Und nun meine Frage an dich. Was bringt dich ins Gestalten? Und was hält dich noch davon zurück? Schreib mir gerne an jan@webgefährte.de. In diesem Sinne, mach Print nicht zur Pflichtübung, sondern zur Bühne für deine Geschichte, deine Wirkung und deine Menschen. Bis dahin, dein Jan Zichers.